You're listening to Radio Golf Show. Liebe Familie, schönen guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Golfschau-Hörer. Es geht in die nächste Runde. Heute wieder mal auf Deutsch nach Mr. Owen, einem der 50 witzigsten Golfschreiber der Welt. Geht's heute hoffentlich auch lustig weiter. Sie wissen, wir sind ja auch, Marc und ich sind beide sehr musikorientiert und wir haben ja jetzt David Bowie verloren und Jeff Beck und David Crosby. Und letzte Woche hat Bruce Springsteen angefangen mit seiner wahrscheinlich letzten Tour. Ich persönlich bin ein großer Fan von ihm, denn er leert jeden Abend den Tank auf der Bühne. Und das, Marc, sollte eigentlich auch unser Motto sein, dass wir bei jeder Folge den Tank leeren. Heute Abend geht es weiter. Mr. Horiner, will you do the honors, please, and introduce our guest this evening?
Den Tank leeren.
Tank leeren.
Er ist ein Mann für die Außenwirkung und seit, wie ich gerade eben erfahren habe, 8 Jahren im Deutschen Golfverband Vorstand für Kommunikation, Golfentwicklung und Marketing. Der Diplom-Sportwissenschaftler war vor seinem Wechsel in den Verband bei diversen Medien beschäftigt, arbeitete als Journalist und Redaktionsleiter für große Verlagshäuser, überregionale Zeitungen und fürs Fernsehen. Im Verband kommuniziert er nicht nur Zahlen und Fakten. Über seinen Tisch gehen auch Kampagnen und Projekte zur Mitgliedergewinnung und deren Bindung. Golf und Gesundheit, Golf und Fitness, Golf und Ernährung und der sogenannte Golferlebnistag. Er und der Verband vertrauen dabei zunehmend auch auf soziale Medien, Internetaktionen, Online-Werbung und auf Auftritten in Podcasts. Seit unser Gast Vorstand ist, hat sich eine Menge getan. Es gab wichtige internationale und nationale Golfereignisse, aber auch schwierige Zeiten. So wurde unser Spiel nach langer Pause wieder eine olympische Sportart. Der Solheim Cup wurde erstmals in Deutschland ausgetragen. Das neue World Handicap System wurde eingeführt. 2 deutsche Ryder Cup Bewerbungen wurden abgelehnt und eine alles auf den Kopf stellende Pandemie zog über die Welt. Aus dieser der Golfsport vielleicht als einer der wenigen Gewinner zumindest mal kurzfristig hervorgeht. Eine merkwürdige Live-Tour wurde gegründet. Martin Borgmeier wurde Long Drive und unsere Freunde vom Team Deutschland Cross-Golf-Weltmeister. Die Amateurdamen des DGV holten sich letztes Jahr Bronze bei der Mannschaftsweltmeisterschaft in Paris. Auch auf den internationalen Touren der Pros gibt es aus deutscher Sicht ziemlich viel Positives zu vermelden. Über 20 Spielerinnen sind inzwischen auf der LET-Tour unterwegs. Sophia Popov gewann im Jahr 2020 quasi aus dem Nichts kommend die British Women's Open. Matti Schmidt hat es nun auf die PGA-Tour geschafft. Einige spannende neue Spieler deutscher Herkunft tummeln sich auf der DP-Tour. Und Bernhard Langer ist noch immer einer der dominantesten Spieler, die man sich vorstellen kann. In diesem Jahr feiert die Deutsche Golfliga des DGV sein 10-jähriges Bestehen und mit ihr die sogenannte Vision Gold, die unsere Spitzenspieler auf Olympia vorzubereiten hofft. In Barzaro finden die Special Olympics statt. Auch hier kann das deutsche Golfland auf Medaillen hoffen. Trotzdem, obwohl Golf im letzten Jahr ein leichtes Plus bei der Gesamtzahl der in Deutschland gemeldeten Spieler verzeichnen konnte, sind wir weit davon entfernt, Breitensport zu sein. Denn eine Steigerung der aktiven Spieler von insgesamt 1,3% im letzten Jahr kann unseren Gast vermutlich nicht wirklich glücklich machen. Oder vielleicht doch. Um diese Frage und einige andere zu besprechen, haben wir heute Jörg Schlockermann eingeladen. Jörg, guten Abend.
Grüß dich, grüßt euch.
Jörg, zuerst mal privat, bevor wir irgendwie in dieses Riesenwust von Themen einsteigen. Wann war die letzte Runde? Wo, mit wem und wie hast du gespielt?
Wenn ich das jetzt beantworte, muss ich ein bisschen angeben, weil meine letzte Golfrunde war in Tschechien, im schönen Golfresort Konopiste. im Rahmen der Journalisten-Europameisterschaften. Ich habe zwei Runden gespielt. Die erste war tatsächlich so gut, dass ich am Ende bester Einzelspieler geworden bin und somit quasi, wenn man das so nennen kann, Journalisten-Europameister. Das ist allerdings, man kann es jetzt nicht ganz so ernst nehmen, aber es war schon ganz gut, muss ich sagen. Es war ein toller Platz.
Cool.
Es war anstrengend und am Ende konnte ich beweisen, dass es mir ab und zu gelingt, den Ball auch dahin zu hauen, wo es geplant war.
Willst du eine Zahl nennen?
Was meinst du mit Zahl? Ich habe, wir haben Punkte gesammelt. Ich habe am Ende, ich weiß es gar nicht mehr. Also ich habe, glaube ich, am ersten Tag, es war, glaube, 9 über gespielt oder 8 über. Und das hat gereicht, um da, also man muss dazu sagen, es gibt sicherlich Journalisten in Europa, die besser Golf spielen als ich. Aber von denen, die da waren, war ich mit Abstand der Beste. Ich glaube, so kann man es ganz gut zusammenfassen.
Orina Förster, Schlockermann, Basche, das wäre doch mal.
Oh ja,
aber, sehr, sehr gerne. Ja.
Aber,
ich glaub, Basche hätte Spaß dran.
Aber wir sammeln ja Kommas, wir sammeln keine Punkte.
Also von daher ist das in der Tat eine kleine Story, mit der ich ein bisschen angeben kann, aber es gab davor auch Runden, die ich nicht als Golf bezeichnen möchte, sondern es war das schlichte Grauen. Ich habe allerdings, das glaube ich, sagen zu können, die Angewohnheit, nicht zu verzweifeln, sondern irgendwie immer wieder darauf zu hoffen, dass einer der nächsten Schläge gut wird. Und das klappt dann irgendwann so, dass man mit Hoffnung auch eine Kackrunde beenden kann.
Hoffnung und Verzweiflung. 1,3% Wachstum. Zufrieden? Ja, nein. Wenn ja, warum?
Naja, zufrieden ist immer so eine zwielichtige Frage oder eine zwiespältige Frage, wenn es um Wachstum geht. Zufrieden ist man eigentlich nie, aber es ist Wachstum. Und du hast eben in deiner Anmoderation davon gesprochen, wir sind weit davon entfernt, Breitensport zu sein. Wir sind der 8. größte Verband in Deutschland. Also von daher würde ich schon sagen, dass wir durchaus Breitensport sind. Wenn man natürlich jetzt nur die registrierten Mitgliedschaften nimmt, um die es ja jetzt geht, dann haben wir da sicherlich noch ein bisschen Steigerungspotenzial. Aber wenn man weiß, dass da ja noch 1,5 Millionen ungefähr nicht organisierte Golfer unterwegs sind und wenn man weiß, dass auch in den Golfclubs noch deutlich mehr Menschen Golf spielen als die, die bei uns registriert sind, dann ist die Gesamtzahl der Menschen, die regelmäßig in Deutschland Golf spielen, schon beeindruckend. Das sind dann weit über 2 Millionen. Und das ist dann, glaube ich, schon eher Richtung Breitensport, darf man das, glaube ich, dann schon mit Fug und Recht sagen. Und wie gesagt, unter den Sportarten sind wir überhaupt auch mit Wachstum schon eine der sehr, sehr wenigen. Es gibt nicht viele Sportarten in Deutschland, die in den letzten Jahren Wachstum hatten. Da ist Tennis dabei sicherlich. Die haben ähnlich wie wir davon profitiert, dass man raus konnte und spielen durfte in Corona-Zeiten. Aber insgesamt gibt es kaum eine Sportart, die überhaupt Wachstum vorweisen kann. Deswegen würde ich jetzt sagen, ja, 1,35%, das ist schon mal ein Erfolg im Vergleich und ist ein Wachstum, kann man nicht anders sagen. Natürlich wäre eine 2 oder eine 3 oder eine 4 schöner, aber ich glaube, man darf das dann auch nicht übertreiben. Es ist ein extrem enger Wettkampf unter den Freizeitangeboten. Wir sind da einer von vielen oder ein Angebot von vielen und wachsen. Also von daher sage ich erstmal ja, es ist zufriedenstellend, aber man kann nie genug Wachstum haben in dem Zusammenhang, glaube ich.
Frank?
Wo ist der Wachstum, wo findet der hauptsächlich statt? Ich meine, ich habe mir auch diese Statistiken angeschaut, die ihr da auf der Pressekonferenz bekannt gegeben habt. Und natürlich, ich stimme dir zu, Wachstum ist Wachstum. Was mich ein bisschen erschreckt hat oder nervös macht, ist, dass gerade bei den Jugendlichen unter bis 18 Jahre in den letzten 10 Jahren ja wir 10% fast verloren haben an jungen Mitgliedern. Ich weiß, es gibt Initiativen wie Abschlagschule und alles sowas. Aber das ist doch dann auch erstmal die Zukunft des Spiels. Ich mache es persönlich durch mit meiner 8-jährigen Tochter, die jetzt auch zwischen dem Einzelsport und dem Mannschaftssport Fußball hin und her gerissen wird. Und dann ist am Samstag ein Fußballspiel, wenn das Golftraining ist und dann hat Fußball natürlich Vorrang. Ist ja eine schwierige Situation. Wo ist das Wachstum? Wo kommt das denn dann her?
Ich würde erst mal ganz kurz bestätigen, dass ich die ähnliche Situation hatte. Meine Kinder sind ein bisschen älter, die sind jetzt schon Mitte 20, aber auch da war es so Fußball, Basketball, Golf und am Ende war doch irgendwie die dynamischere Sportart, das, wo man sich auch mal ein bisschen fetzen konnte, hat ihnen mehr Spaß gemacht. Von daher war das tatsächlich schwierig. Spielen noch Golf, aber eben nie wirklich ernsthaft. Sie spielen sogar gut Golf, wenn sie es können, wenn sie wollen, aber Sport ist leider nie so richtig an sie gegangen. Das mag exemplarisch sein, offensichtlich bei dir genauso. Aber wo ist das Wachstum? Wir haben, da ist es tatsächlich so, dass das neu und anders ist als früher. Vielleicht auch Corona-bedingt, dass eben tatsächlich auch jüngere Leute in der Corona-Zeit gesagt haben, ich will irgendwas machen und in die Halle darf ich nicht. Also versuche ich es mal mit Golf. Wir haben Wachstum 0 bis 18 Jahre, zum ersten Mal seit langem wieder. Also da ist ein knappes Prozent plus. Was das größte Plus, und das ist tatsächlich überraschend, in der Altersgruppe 19 bis 35 Jahren, 6,7%. Und das freut uns natürlich sehr. Also wir haben tatsächlich auch bei den Kindern und Jugendlichen ein signifikantes Wachstum. Schwieriger ist es 36 bis 60 Jahre, da ist es nur 0,19%. Das ist natürlich für uns eigentlich wichtiger. Also das heißt wichtiger, das kann man ja immer nicht so sagen. Die Jungen brauchen wir, damit sie später dann, wenn sie älter sind, weiter Golf spielen und dann am Ende auch das ganze System mittragen, indem sie dann Beiträge bezahlen. Die älter als 60-Jährigen, da haben wir 1,13%. Das ist das, was wir in der Regel so mal haben. Das sind natürlich die, die im Augenblick das System tragen. Aber gerade die 36- bis 60-Jährigen, die sind wichtig, weil die müssen jetzt langsam, aber sicher eben in das Alter kommen, wo sie dann eben mehr Zeit haben, Golf zu spielen, wo sie da auch rein investieren, wo sie das erkennen. Und da haben wir jetzt im Gegensatz zu früher ein bisschen das Problem. Und was heißt Problem? Es ist immer noch Wachstum. Wir verlieren ja niemanden. Aber da hätten wir gerne noch ein bisschen mehr Power, weil das ist für die Clubs natürlich wichtiger. Die Kinder und Jugendlichen ist schön, aber die zahlen nun mal nicht die Beiträge, das machen die Älteren. Und da müssen wir halt gucken, dass wir da ein bisschen Power drauf kriegen. Aber die 19- bis 35-Jährigen, bin gleich fertig, sind natürlich, die machen Hoffnung, weil das sind die, die dann als nächstes Vollmitgliedschaften abschließen. Und wir hoffen, dass sich das dann auch bald bemerkbar macht.
Das sind die 36-Jährigen von morgen und das sind die jungen Familien.
Genau, genau.
Das sind auch diejenigen, die dann ihre Kinder mit ins Spiel bringen, die dann eventuell auch, sagen wir mal, für ein nachhaltiges Wachstum sorgen können, weil auch wenn das absolut stimmt und jeden Golfplatzbetreiber und Club verstehen kann, wenn sie sagen, okay, das sind jugendliche Mitglieder, die bezahlen keine Vollmitgliedschaften, aber es sind definitiv, sagen wir mal, für die Gesamtgolfentwicklung wichtige Zielgruppen, weil sie... Ja. Auf Dauer ja auch das Spiel befördern werden. Ne?
Genau, das ist sicherlich etwas, was wir jetzt erst noch entwickeln müssen. Also ein bisschen das Thema Golfverbindung ist jetzt aktuell ein ganz wichtiges, weil es tatsächlich so ist, in der Corona-Zeit sind andere Menschen in die Golfclubs gekommen. Das sind nicht die ganz klassischen, an die man sich gewöhnt hat, mit denen man weiß, wie man umzugehen hat, sondern da sind tatsächlich ein paar andere Zielgruppen dazu gekommen, habe es gerade beschrieben. Und mit denen müssen wir natürlich auch erstmal, bei denen müssen wir erstmal lernen, was sind deren Bedürfnisse, was wollen die, was erwarten die vom Golfsport. Und da müssen wir gucken. Also du sagst gerade, ist das nachhaltig? Das kann man jetzt noch nicht beantworten. Sicherlich ist ein wichtiger Faktor jetzt auch das Thema Inflation und Energiepreise. Da muss man auch schauen, ob sich das irgendwann so stark auswirkt, dass manche Menschen eben sagen, okay, jetzt muss ich mich entscheiden, entweder heizen oder Golf spielen. Und das ist aber im Augenblick auch noch nicht abzusehen. Das, was wir an Rückmeldungen aus den Clubs kriegen, dass schon an der einen oder anderen Stelle vor allem auch mal ältere passive Mitglieder sagen, die 500 Euro, die investiere ich lieber in eine warme Wohnung und spiele eh kein Golf mehr, dann melde ich mich da mal ab. Aber insgesamt haben wir so den Eindruck, als ob das alles noch ganz stabil ist und es jetzt zumindest keine Flucht aus dem Golfsport aus Kostengründen gibt.
Ja, ich finde es extrem interessant, dass wir uns auf ganz neue Golfer einstellen können.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das etwas ist, was der Golfsport ja auch in den letzten Jahren begonnen hat zu lernen, aber definitiv noch in den nächsten Jahren noch weiter lernen muss, ist, wie kann ich konkurrieren mit anderen Clubmodellen, die in der Zwischenzeit hervorragend funktionieren, also oder beziehungsweise die zum Teil funktionieren, also Health Clubs in den Großstädten. Wie kann ich Leute binden, die vielleicht wirklich nur abends rauskommen wollen, ein paar Bälle hauen wollen und nicht das ganze Wochenende in einem Clubleben integriert werden wollen? Da gibt es aber auch eine ganze Menge und ihr seid ja auch dabei, ne?
Ja, also wir machen jetzt für die Kinder ein neues Projekt Golf Sixes, wo wir einfach wirklich Kinder und Jugendliche auf eine neue Art und Weise an den Sport ranführen wollen. Ich bin ja auch seit vielen Jahren Vizepräsident im Licher Golfclub. Wir machen mittlerweile Vierlochturniere, ja, weil wir da eine ganz abgegrenzte vier Löcher haben und machen da schöne Partygrill an und dann wird Vierloch-Turnier gespielt. Geht ganz schnell, ist extrem witzig und schnell, hatte ich gerade schon gesagt, doppelschnell und macht unheimlich viel Spaß, ist immer ausgebucht. Also ich glaube, dass da ganz, ganz viel möglich ist und das viel, machen ja viele Clubs. Also ich bin jetzt ein Beispiel, aber ich glaube, ganz viele Clubs sind da mittlerweile extrem flexibel, schaffen es auch mit in ihren Mitgliedschaftsmodellen, die Bedürfnisse der Mitglieder, der neuen Mitglieder vor allem auch einfach aufzunehmen und sich dann auch entsprechende Mitgliedschaftsmodelle zurechtzubasteln, sodass im Grunde genommen jeder so Golf spielen kann, wie es für ihn am besten passt. Da ist der gesamte Golfsport in den letzten Jahren viel, viel flexibler geworden. Also das ist meine feste Überzeugung, dass da sich ganz viel tut und auch viel Mut im Markt ist.
Ja, ich glaube, das muss ja auch so sein, ne? Weil die Leute sind einfach damit konfrontiert, dass viele Leute oder viele Anfänger einfach nicht willens sein werden, 4,5 Stunden, 5 Stunden am Wochenende auf der Golfanlage zu bleiben und sich viel, viel eher für 9 Loch beziehungsweise 6 Loch oder wie bei euch jetzt für 4 Loch entscheiden werden. Und das ist ja auch nicht schlecht, weil ich glaube auch nicht, dass es Golf aushöhlt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass traditionelles, klassisches Golf darunter leiden wird, wenn es solche Entwicklungen gibt.
Bestimmt nicht, also ganz sicher nicht. Vielleicht kann ich noch einen kleinen Ausflug machen. Ihr habt gefragt, wo ist das Wachstum? Vielleicht nicht, geht jetzt vielleicht nicht ganz ums Wachstum, sondern um Verteilung. Also wir haben ja auch geguckt, wie viele Männer, wie viele Frauen spielen Golf. Wir sind nach wie vor europaweit das Land mit dem höchsten Frauenanteil. Prozentual zwar jetzt ein kleines bisschen zurückgegangen auf 35,8%. Das liegt aber daran, dass der Männeranteil sich erhöht hat. Also die reine Anzahl der Frauen, die Golf spielt, hat sich erhöht. Die Golf spielen hat sich erhöht. Das heißt, wir sind nach wie vor offensichtlich eine für Frauen extrem attraktive Sportart. Und auch im europäischen Vergleich sind wir da weit, weit vorne.
Ja, Sie
Auch
sind, glaube ich, die Zahlen
ausnutzen
sind.
müssen.
Die sind, glaube ich, nur in der Schweiz und in Österreich noch vergleichbar. Ansonsten
Genau.
die Damen,
Ansonsten.
die Frauen wirklich hinterher in allen Ländern, ne?
Ja, und ich meine, unser Golfboom, also auch unsere Erfolge jetzt im Spitzensport, gerade bei den Frauen, das ist ja noch signifikanter als bei den Männern, wo es auch schon toll ist. Das kommt ja auch irgendwo her. Ich meine, wenn wir nicht so viele Frauen hätten, die Golf spielen, würden wir als Sportart nicht so attraktiv für Mädchen sein. Und die brauchen wir natürlich, um dann auch in der Spitze oben anzukommen. Und ich meine, das ist ja wirklich beeindruckend. Ist ja fast schon ein kleines Wunder, was da im Augenblick bei den Frauen passiert.
Absolut.
Vorhin selbst gesagt, wir sind auf der LPGA-Tour vertreten mit ganz jungen Spielerinnen, ich sag mal, als Beispiel Polly Mack aus Berlin, die sich dadurch durch diese unglaubliche Qualifying gekämpft hat und letztes Jahr eigentlich überhaupt erst ihr erstes Turnier in Berlin gespielt hat, bei den Amundi German Masters am Sardiner See, da das erste Mal auftrat und jetzt in den USA auf der höchstdotierten Tour weltweit unterwegs ist. Also das ist schon Wahnsinn, was da gerade läuft.
Ja, bei den Männern Matti Schmidt, nicht? Der
Ja, super, unglaublich.
welche Gruppe er da war mit Jason Day und Justin Thomas, glaube ich. Ist schon. Ich
muss
denke auch,
auch glauben, dass er träumt.
wenn ich mich mit Freunden in den USA austausche, nicht? Das ist ja der Frauenleistungssport, das ist ja jetzt ein richtiger Boom. Ja, sage ich. Also, was heißt Boom? Also, es ist kein Boom, aber es ist mit einem kleinen B erstmal. Und ganz einfach aus dem Grund, weil bei den Frauen ist ja ein Paar vier noch ein Paar vier und kein Paar dreieinhalb. Ein Paar fünf ist ein Paar fünf. Da können Spieler wie wir, Amateure, uns mit identifizieren. Und das ist ja auch der Grund, warum jetzt bei der PGA Tour, ich denke, Dardy hatte das erwähnt, Dardy Pepper, dass da vielleicht jetzt ein paar Announcements gemacht werden Richtung Masters, dass der Golfball zurückgedreht wird. Ich weiß nicht, wie eng ihr da beim DGV am Draht sitzt, aber man hört ja, dass der Ball jetzt wirklich für die Profis zurückgeschraubt werden soll.
Ich fände es tatsächlich ganz gut. Ich würde es vielleicht erstmal so aufdrehen. Wenn man vergleicht die Einschaltquoten bei Sky, Männern und Frauen, dann ist es eigentlich echt traurig und schade, dass irgendwie Frauengolf es wächst so langsam. Wir geben uns ja auch Mühe, auf der Golf.de übertragen wir European Tour Turniere live. Ja, Sky hat ein bisschen reagiert, weil wir es gemacht haben, schätze ich mal, zumindest war das bestimmt förderlich. Zeigen sie jetzt auch mehr Frauengolf. Am Fernseher siehst du überhaupt nicht, ob der Ball jetzt 320 Meter oder 270 Meter fliegt. Ja, also ich finde, in der Attraktivität ist das gar nicht so ein, also rein optisch gar nicht so ein Unterschied. Und was die besten Frauen da veranstalten, finde ich beeindruckend. Und natürlich aus deutscher Sicht ist es jetzt eben immer möglich, dass deutsche Frauen auch oben mitspielen und gewinnen. Also von daher bin ich da immer ein bisschen traurig, dass die Damen, die Frauen, die Mädchen noch nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdienen. Aber wir arbeiten dran und das ist, glaube ich, auch ein Langfristprojekt und ich bin zuversichtlich, dass das gelingt, wenn die jetzt auch regelmäßig gewinnen.
Ja, man muss sich ja nur einen von den Frauen-Majors anschauen im Fernsehen. Ja. Die Zuschaueranzahl vor Ort, das ist ja auch gar nichts. Nicht? Da stehen sie nicht 10 deep wie bei einem Major von den Männern. Nicht? Das ist halt nicht so. Aber ich denke, das ist auch auf dem richtigen Weg und die brauchen halt wie jede Sportart Heroes und Villains und dass das ein bisschen Stories da sich entwickeln und ich denke, das klappt vielleicht ganz gut. Und natürlich, dass die Deutschen dabei sind, finde ich super.
Also es ist natürlich jetzt, sag mal, zum Zuschauen vielleicht nicht ganz so, also für uns zumindest als Europäer ein bisschen schwierig, wenn halt sehr, sehr viele Koreanerinnen, Japanerinnen und Thailänderinnen die ersten Plätze so unter sich ausmachen, das macht sicherlich dann schwierig. Es wäre schon schön, wenn da die Abwechslung an der Spitze ein bisschen größer wäre. Aber ist halt, wie es ist. Wir haben vor einer etwas längeren Zeit angefangen, in Golf zu investieren, ihren Mädchen zu motivieren, Golf zu spielen. Ich bin guter Hoffnung, dass wir da vielleicht 2-3 Jahre noch dann auch greifen können und dann vielleicht auch wieder das vorne an der Spitze ein bisschen ausgeglichener gestaltet. Also ich denke mal, dass das schon auch eine kleine Rolle spielt, dass im Moment es noch nicht allen so leicht fällt, Damengolf dann wirklich regelmäßig zu gucken.
Vielleicht können wir da einhaken und ein bisschen über die Golfteams Germany sprechen. Die Elite-Team, National-Team, Junior-Team, wie die aufgebaut sind, wenn du das kurz ein bisschen erzählen kannst, Jörg.
Gottes Willen.
Ja, also nicht im Detail. Ich habe mich immer gewundert, warum jemand wie Martin Keimer vom Verband unterstützt werden muss.
Also Martin Keimer wird nicht vom Verband.
Nein, aber wurde ja, nicht? Also der war ja.
Na gut, also es ist so, dass wir tatsächlich Golferinnen und Golfer, die vom Top-Amateur dann den Schritt in die Profi-Golf-Karriere machen, dass die von uns schon am Anfang noch unterstützt und betreut werden. Dass sie auch, das weiß ich zufällig ganz genau, ich bin kein Statistiker, der wirklich alle Zahlen lückenlos im Kopf hat, aber die werden mit maximal 15.000 Euro pro Jahr für Reisekosten von uns unterstützt. Da kann sich jeder vorstellen, mit 15.000 Euro kannst du vielleicht 2-3 Turniere irgendwie bestreiten. Die sollen dann auch bitte noch in der Nähe sein.
Weniger als ein Landeskaderspieler kostet.
Bitte?
Das ist weniger als ein Landeskaderspieler
kostet. Genau. Also das ist immer so ein bisschen, also das mag nach draußen vielleicht sich sagen, ja, wir unterstützen die Profis. Wir helfen Profis auf dem Weg ins Profileben, versuchen da, dass sie am Anfang nicht direkt irgendwie im kalten Wasser landen, dann geschockt sind und nach 3 Misserfolgen sich sofort wieder frustriert ziehen. Wir haben eine Betreuungsstruktur und Kultur entwickelt, wo unsere Nationaltrainer anfangs auch zur Verfügung stehen, wo Psychologen zur Verfügung stehen, wo Physiotherapeuten zur Verfügung stehen, wo Fitnesstrainer zur Verfügung stehen, die auch alle noch ansprechbar sind und unterstützen und helfen. Aber das auch immer in einer Struktur, wo Golferinnen und Golfer, die das in Anspruch nehmen und die dann irgendwann Erfolg haben, dann bis zu einem gewissen Teil das auch wieder zurückzahlen müssen. Da gibt es Verträge, die das an den Erfolgen, von den Erfolgen abhängig machen. Also es ist nicht so, dass wir da einfach blind irgendwo Geld reinschmeißen und reiche Profis, die Millionen verdienen, unterstützen. Da ist dann eine Grenze, die ist vertraglich definiert und festgelegt. Und dementsprechend sind wir der festen Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, gerade am Anfang einer Profikarriere nicht komplett allein gelassen zu werden. Das muss man sich ja auch immer so vorstellen. Ich komme aus meiner Amateurkarriere, da bin ich meistens mit Mannschaften unterwegs, habe Freunde dabei. Dann komme ich auf eine Profitour und treffe dann auf andere Spieler, die in der Regel länger dabei sind, die genau wissen, wie es läuft und die mich nicht mögen, weil die wollen ja nicht, dass ich gut bin. Die wollen ja, dass ich schlecht bin. Die wollen ja vor mir landen. Das heißt, die sind ja eher daran interessiert, dass ich mich unwohl fühle. Und das ist was, was man erstmal wegstecken muss. Man ist in der Regel nicht mehr zu Hause. Man ist permanent unterwegs. Man kann froh sein, wenn 2, 3Landsleute mit dabei sind, mit denen man dann irgendwie auch abends mal was machen kann. Also das muss man sich schon, das ist ja nicht eine durchgehende Party und es macht alles nur einen Riesenspaß. Das ist dann toll, wenn man Erfolg hat und wenn man entsprechend hofiert wird, wenn es gut läuft, dann macht das bestimmt Spaß. Aber es ist wahnsinnig viel Arbeit, es ist wahrscheinlich viel Einsamkeit, es ist echt anstrengend. Und da sind wir fest davon überzeugt, dass es wichtig ist, dass man gerade am Anfang da noch ein bisschen Unterstützung und Hilfe bekommt, um diesen Übergang zu schaffen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass die jungen Leute dann nach kurzer Zeit frustriert sind und sagen, ach, ich lasse es dann doch lieber.
Das ist auch etwas, das sich mit unseren Erfahrungen deckt. Also wir haben ein paar junge Tourspieler hier zu Gast gehabt, die genau diesen Punkt herausgearbeitet haben, als den größten Unterschied zwischen Profisport und Amateursport ist, dass man einsam ist, ist, dass man komplett auf sich selbst zurückgeworfen ist. Aber wenn ich das richtig verstehe, das ist so eine Art BAföG, das ihr dann den jungen Pros gibt. Das ist quasi so eine Art so eine Unterstützung. Und die zahlen das dann auch voll zurück, oder?
Wie gesagt, das ist gestaffelt, je nachdem, wie erfolgreich sie sind, zahlen sie dann, das kann ich euch jetzt nicht genau sagen, das ist liegt im Verantwortungsbereich von Markus Neumann, wie das exakt gestaltet ist. Das sind ja auch individuelle Verträge. Aber es ist so, also BAföG ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Also es ist so, dass wenn sie dann entsprechend Geld verdienen, das auch zum Teil oder ganz zurückzahlen, was sie dann an Förderung bekommen haben.
So, aber das ist ja nicht das einzige Team in diesem ganzen Team Deutschland, ne?
Nein, es fängt natürlich bei den Jugendlichen an und es ist ja eine Struktur, geht von jung nach alt und
Elite-Team, National-Team, Jugend, glaube ich, das sind, glaube ich, drei Stufen. So wie, ich gucke mir das immer gerne an, nur um die Steckbriefe von den jungen Spielern mir anzugucken, was die Ziele sind und so weiter. Was da so auf uns zukommt. Mark, quick nein, oder ich habe auch noch ein persönliches Anliegen, VCG bezüglich.
Ja.
Ich habe da eine Rechnung gekriegt.
Das ist ja ein Skandal. Dass ich
eine Rechnung. Nicht, dass ich die Rechnung gekriegt habe, aber was, wie die aussah.
Das weiß ich nicht, aber ich nehme mal an, dass die übliche Summe draufsteht, die
VCG aufruft. Ne?
Übrigens ein ganz, ganz wichtiger Faktor im gesamten Bereich Golfförderung und ohne die VCG würde uns in der Tat nicht nur Geld fehlen, sondern auch ganz viel Know-how, ganz viel Energie. Und jetzt, wir haben ja, wenn wir bei den Teams sind, wir haben ja 2 Profiturniere quasi neu auf die Beine gestellt, im Green Egg German Challenge, powered by VCG und die Amundi German Masters, Ladies Masters, powered by VCG. Also ohne die VCG hätten wir es nicht geschafft, diese beiden Turniere nach Deutschland zu holen. Das Challenge-Turnier bei den Herren, da sind zum Beispiel die Paul-Brüder, haben da ihre ersten Profispuren oder mit die ersten Profispuren verdient, haben da Punkte gesammelt. Und das war mitverantwortlich, dass die jetzt quasi so durch die Decke gegangen sind, weil durch die Punkte haben sie dann bessere Turniere spielen können. Und das ist schon auch beeindruckend. Also ganz, ganz wichtiges strukturelles Thema, dass wir eben auch in der Lage sind, durch die Hilfe von der VCG solche Turniere zu organisieren. Die VCG hat Sportförderung, Golfförderung auf ihrem in ihrer Satzung stehen und die nehmen das natürlich extrem wahr, gerade in diesen neuen Strukturen. Und wie gesagt, ohne VCG hätten wir das nicht geschafft. Und wir hätten dann kein Profi-Turnier für unsere Damen. Wir sprechen über das Golfwunder, wir sprechen darüber, dass wir unglaublich viele talentierte junge Frauen auf den Touren haben. Und jetzt stellt man sich vor, wir nehmen immer nur in Anspruch, wir melden die irgendwo an, aber wir haben selbst kein eigenes Turnier. Passt nicht zusammen. So ist das für uns extrem wichtig, dass wir eben auch in Deutschland tatsächlich das komplette Programm anbieten können. Ich meine, über die Video und über die Porsche European Open müssen wir nicht reden. Das sind zwei etablierte Turniere für die Herren. Die haben wir fest im Programm. Aber gerade für die Damen, dass wir das geschafft haben, da auch ein Turnier zu organisieren, das ist extrem wichtig, auch für die Struktur.
Finde ich auch. Viel wichtiger als ein zweites oder drittes Challenge-Tour-Event. Also für den auf jeden Fall. Es fing ja mit dem Solheim Cup, nicht? Der ist ja in Deutschland auch sehr gut über die Bühne gegangen.
Ja, das war natürlich, St. Leon Roth ist natürlich, haben Möglichkeiten, die sonst kein anderer hat. Und das zum Glück stellen sie die auch zur Verfügung. Zum Glück haben sie die Energie, solche Dinge auch durchzuziehen und zu organisieren. Das war schon auch ein Riesenbrett. Ich weiß nicht, wie ihr da involviert wart und wie ihr das mitbekommen habt, aber der Organisationsaufwand, so ein Turnier umzusetzen, meine Herren, also da waren wir, da kann man in dem Fall St. Leo Roth nur sagen, danke, danke. Und natürlich auch die da im Hintergrund dann für die finanzielle Sicherung sorgen, das ist immer entscheidend.
Ja, es ist halt sehr schade, dass das eigentlich als hervorragender Probelauf für einen Ryder Cup gegolten hat.
Ja, ja.
Also natürlich mit weniger Zuschauer, aber das haben die absolut hervorragend organisiert und haben auch bewiesen, dass es in Deutschland zumindest mal ein Stammpublikum gibt, das bereit ist, dahin zu gehen. Hm?
Aber dann lass uns doch mal, wo wir bei den Turnieren sind. Und ich habe den Klaus Kobold gefragt, ich habe den Goldrian gefragt, den Karim gefragt. German Open. German Open. Mm. Es gibt eine Italian Open, French Open, US Open, The Open. Keine German Open.
Ja, es ist jetzt ein Titel. Man könnte natürlich einer der beiden Turniere, die ich eben genannt habe, auch zur German Open machen. Wir hatten auch eine Ladies German Open. Ja, ist halt nicht ganz so einfach. Wir brauchen immer jemanden, der es bezahlt. Also wir dürfen das ja gar nicht als gemeinnütziger Verein oder Verband, dürfen wir ja gar nicht tatsächlich Profi-Golf-Turniere selbst veranstalten. Wir müssen das dann über unsere DGS machen. Ist nicht ganz unkompliziert, aber es ist eben so, dass eine German Open einen Etat, ich sag mal, ich glaube unter 8 Millionen Euro brauchst du da nicht wirklich an den Start zu geben, an Gesamtkosten. Ja, wahrscheinlich kriegst du es noch irgendwie billiger, aber dann ist es eben auch nicht wirklich eine German Open. Man muss sich auch absetzen können.
Ist das inklusive der Preisgeld?
Ja, ja, klar.
Okay.
Ja, also es kommt darauf an, was du an Preisgeld auslobst. Ich meine, je mehr, desto bessere Spieler, das wissen wir alle, das ist ja kein Geheimnis.
Ja, ich meine, die Italien und die French, das waren ja 7 Millionen Turniere, ne?
Ja, ja, und ich meine, die Ansprüche sind riesig und Porsche und BMW sind besetzt und dann ist es auch schon eng. Ja, also wir hatten mit der Allianz ja mal, waren wir ja da lange am zugange, die wollten dann im Damengolf, die haben sich dann für Olympia entschieden und ihre gesamten Gelder dann auf Olympia umgeswitcht. Das heißt, die haben wir auch nicht. Es ist, du brauchst einfach wahnsinnig viel Geld, um eine German Open wirklich adäquat umsetzen zu können. Ähnliches galt übrigens auch für den Ryder Cup. Da sind Summen im Spiel. Mittlerweile musst du 100 Millionen, um dich jetzt erneut für einen Ryder Cup zu bewerben, musst du 100 Millionen Euro quasi auf ein anderes Konto bei einer Bank legen und sagen, hier, das Geld haben wir. Ja, und, ja, jetzt will ich nicht über Italien reden. Das ist sicherlich speziell gelaufen. Dann diese Millionen, die dienen dafür. Unter anderem dafür, dass man eben über mittlerweile sind 7 oder 8 Jahre, eine entsprechende National Open stattfindet und jeweils mit mindestens 8 Millionen Euro Preisgeld ausstattet. Und tja, da fehlt jemand, der das bezahlt. Also der Verband selber kann es nicht. Wir haben einmal unsere Mitglieder gefragt, ob sie dazu eine Sonderausschüttung oder einen Sonderbeitrag dazu beitragen, haben sie ja sogar gesagt, ja. Aber dann sind wir eben in letzter Sekunde von den Italienern quasi überholt worden, ich würde sagen rechts überholt worden, die einfach gesagt haben, ja, es gibt eine Staatsgarantie über die geforderte Summe, ich glaube es waren 80 Millionen, haben die damals gesagt, gibt's. Jetzt können wir diskutieren, wie viel von diesem Geld tatsächlich angekommen ist. Ich glaube, die erste Italien Open nach dem Zuschlag war dann 1 Million Preisgeld und jetzt sind sie gleich bei 3 Millionen, also bei 8 werden sie wahrscheinlich auch nie ankommen. Da kann man jetzt ganz lange drüber diskutieren, aber es ist natürlich auch immer so ein Thema, was können wir uns tatsächlich leisten? Und da gibt es Grenzen. Und wenn wir mit den Grenzen das nicht erreichen können, was wir gerne hätten, wenn wir dafür keine German Open organisieren, wenn das Geld nicht da ist, dann können wir es auch machen. Und das ist dann einfach ein ganz simpler, aber auch unüberwindbarer Grund. Also wenn es irgendwann jemanden gibt, wir sind da auf der Suche, wir sind ja permanent im Austausch mit möglichen Partnern. Unsere Vermarktungstochter ist da stramm unterwegs, aber die Zeiten sind im Augenblick auch nicht so, dass man jetzt Leute wegschicken muss.
Komm, wir machen eine Quick 9.
Ich bin gespannt. Ich habe natürlich ein bisschen Angst jetzt, was da kommt, aber.
Sex, Drugs, Rock'n'Roll.
Ja, das ist immer gut. Das kann nicht schlecht werden.
Die Golfgeschichte ist voll mit schillernden Gestalten. Mit welchem bekannten Golfer würdest du am liebsten mal einen Nachmittag auf dem Platz verbringen? Tote dürfen genannt werden. Mehrfachnennungen sind nicht erlaubt.
Mit welchem Golfer? Mhm. Payne Stewart.
Tote dürfen genannt werden.
Hast warum, du gesagt?
Warum Payne?
Weil ich den erstens extrem originell fand, weil ich fand, dass der immer ein extrem, also ich,
der Style war klasse, ne?
Ja, der Style war klasse und ich finde, der sieht aus, als ob er unglaublich viele Geschichten erzählen kann und als ob man mit dem ein bisschen Quatsch machen kann auf dem Platz und gut unterhalten dann am Ende wieder rauskommt. Das war jetzt mein Eindruck von ihm. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich habe ihn tatsächlich nicht kennengelernt.
Kannst du dich an deine allererste Golferfahrung erinnern?
An meine allererste Golferfahrung, ja. Ich war mit meinen Eltern im Taunus im Golfclub, die haben Golf gespielt und ich weiß nicht, wie alt ich war. Ich war wahrscheinlich 19, 20, irgendwie sowas. Und ich bin da mal mit und habe mir das angeguckt. Ich war zu der Zeit Volleyballer, Beachvolleyballer und alles Mögliche. Nur kein Golfer. Und dann bin ich da mal hin und dann ist es mir gegangen wie vielen. Ich habe mich hingestellt auf der Range, hatte einen Eimer Bälle, habe einen Schläger bekommen, ich weiß nicht mehr welcher, habe ausgeholt, habe geguckt, wie die anderen machen, habe ausgeholt, habe das irgendwie nachgemacht und der erste Ball verschwand irgendwo am Horizont. Es machte Zisch. Ich habe gedacht, wow, das ist, und jetzt darf ich das Wort sagen, richtig geil. Und es ist mir tatsächlich gelungen, dass auch immer mal wieder
cool.
Also es war nicht nur ein einziger Schlag, es waren dann am Abend irgendwie doch mehrere und die flogen richtig weit. Und dann war das Thema durch. Also das ist dann wie bei vielen, der Virus zögert nicht.
War dann Beachvolleyball vorbei?
Nö.
Nee, es kam einfach Golf dazu.
Ich habe sehr, sehr lange noch Beachvolleyball gespielt und habe dann auch Turniere organisiert und lange moderiert. Also Beachvolleyball war und ist immer noch meine Sportart.
Spielst du noch?
Nee, ich spiele nicht mehr. Ich bin nur noch Fan und gehe ab und zu hin, aber ich spiele nicht mehr. Das ist das Problem. Jetzt, du musst dir vorstellen, du spielst Beachvolleyball im Sand.
Ja.
Dann gehst du so hin und früher, also als ich aktiv war, dann gehst du halt, machst halt so einen Stemmschritt und springst ab und dann gehst du tatsächlich hoch und hast die Hände so überm Netz und kannst drüber greifen. Und jetzt, wenn ich jetzt im Sand bin und dann so einen Stemmschritt mache und abspringe und dann kurz darauf tiefer bin als vorher, dann weiß ich, ich sollte es lieber lassen. Also das
ist wäre interessant zu wissen, ob Bunkerspiel deine Stärke war im Golf, mit Volleyball und im Sand, aber vielleicht kommt das.
Ich würde sagen, phasenweise ja, wenn mir es gerade mal wieder einer gezeigt hat, wie es geht, da konnte ich das und es gibt Momente, wo ich verzweifle im Bunker. Also ich sage mal, es ist übrigens tatsächlich lustig, Beachvolleyball hat auf für den Golfsport, abgesehen von Fitnesseffekten, keinen positiven Einfluss. Das ist eher, ich habe meine Diplomarbeit über Diskuswerfen gemacht und der Diskuswurf hat sehr viele Ähnlichkeiten mit dem Golfschlag. Auch da hast du eine Verwringung zwischen Schulterachse und Hüftachse und musst so eine Körperspannung aufbauen und dann im Schlagmoment oder im Wurfmoment eben nochmal die Hüfte vordrehen und so. Da gibt es tatsächlich ganz, ganz interessante, spannende Parallelen, auch wenn man das vielleicht auf den ersten Blick gar nicht glauben mag, aber ist tatsächlich so. Also eher Diskus als Beach. Also Diskuswerfer müssten eigentlich gute Golfer sein. Das war jetzt hoffentlich was Neues für euch.
Jetzt wissen Sie Bescheid.
jetzt arbeite mal Diskus, damit.
Boom. Ja,
er macht jetzt noch was draus.
Grübel, grübel. Nach 18 Lochen, zwei Bieren,
schlagen deine Jungs vor, noch einmal schnelle Neun zu spielen. Du wirst allerdings sehnlichst zu Hause erwartet. Wie entscheidest du dich und warum?
Da ist dann das Wort sehnlichst mit einer Begründung zu versehen. Also normalerweise würde ich zu Hause anrufen und sagen, Schatz, ich komme ein bisschen später und die Neun noch spielen. Aber wenn ich ehrlich bin, bin ich nach 18 Loch in der Regel so platt, dass ich die komme, rauszugehen. Das ist selten, dass das passiert. Und vielleicht noch nicht immer, aber oft ist meine Frau auch dabei, sodass sich das Problem dann auch erübrigt.
Was würdest du denn machen, Marc? Würdest du?
Ich habe es schon getan.
Was? Ohne Anrufen weiterspielen.
Ohne Anrufe weiterspielen.
Deswegen machen wir das.
Ich habe zu Hause. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage so beantworten würde, wenn man sie mir so direkt stellen würde. Ich habe das schon getan. Ja. Gut, nächste Frage. Wenn du könntest, welche Regel würdest du ändern?
Gibt es da eine? Also ich glaube, ich würde, lass mich kurz nachdenken, welche Regel würde ich ändern? Ist ja schon viel getan worden. Was nervt mich am meisten? Ich glaube, ich würde immer mit Besserlegen spielen.
Okay. Frank freut sich.
kannst du den folgen?
Ich bin jetzt groß geworden, immer besser liegen.
Ich habe ja immer Angst, dass die Antwort kommt, oh, dass man aus dem Divid droppen darf. Ey. Nein. Immer besser liegen. Das ist ja auch mal wieder was Neues.
Ja. Kannst du dich dem anschließen?
Nein, ich würde die Typen auch erstmal gar nicht mehr hier von den Knien droppen lassen. Ey. Die haben früher hier so hinterm Rücken gedroppt. Weißt du so? Ja. Droppen sie da 10 cm über. Wie dein Handstand beim Beachvolleyball.
Da prallen Welten aufeinander. Du hast das Jahresmatchplay
jetzt auf
deiner Anlage gewonnen. Mhm. Du feierst in einer Karaoke-Bar. Mhm. Welches Lied singst du als erstes? Welches, wenn der Abend sich dem Ende entgegenneigt und du viel zu viel getrunken hast?
Also ich werde mit House of the Rising Sun anfangen.
Oh, nice, a classic.
Ja, klar. Und wenn ich tatsächlich, was nicht vorkommt, weil ich trinke keinen Alkohol, zumindest meistens nicht, selten oder nur, wenn es wirklich nötig ist. oder was will ich denn dann? White Wedding.
White Wedding.
Billy Idol. Das ist großartig. Das ist ganz großartig. Ich glaube, das haben wir noch nicht. für dich, Jörg, und aber auch für unsere ganz neuen Zuhörer, wir haben bei Spotify eine Karaoke-Playlist.
Wir haben keine Doubles.
Ich glaube, wir haben We Are the Champions einmal
doubled. Einmal, ja. Aber
nee, das ich glaube, ansonsten We Are the Champions wäre nicht meins. Also ich bin zwar ein Bewunderer von Queen, einfach weil sie das, was sie machen, unglaublich konsequent machen, aber die Musik wäre es jetzt nicht. Abgesehen, also Bohemian Rhapsody ist natürlich ein unfassbarer Song, der einfach allerhöchsten Respekt abnötigt. Aber ich bin kein Queen-Fan. Ich finde es nur, finde die als Event fantastisch, aber die Musik ist nicht meine.
Wobei, bist du denn tatsächlich dann eher?
Ich bin tatsächlich Rockmusik-Fan. Also alles was mit Deep Purple, Led Zeppelin und auch muss ich ehrlich sagen die älteren Sachen. Ich darf an der Stelle sagen, dass ich aktiv in einer Kapelle spiele. Wir spielen tatsächlich querbeet Rock
durch. Kapelle?
Ja, ich sag Kapelle.
Okay, wie heißt die Band bitte, Jörg?
Freak Music Radio, aber das ist ein Arbeitstitel. Wir haben noch keinen wirklich passenden Namen gefunden. Sie besteht aus 4 Medizinern und mir. Und
bist du in guter Gesellschaft, okay.
Wir haben gestern festgestellt, dass wir immerhin ein Repertoire von 53 Liedern haben. Wir können schon mal so einen Abend ganz gut bestreiten.
Und man kann euch buchen oder
trinken? Man kann uns auch buchen, natürlich. Also
Weddings and Bar Mitzvahs.
White Wedding spielen wir auch. Und ich bin tatsächlich dann auch am Mitzvahs, was für einen Schlagzeuger nicht immer ganz problemlos ist.
Behind the Drums.
Ja,
das sind die Drummers.
Stille Wasser sind tief, Frank, gell?
Naja.
Wenn du bis an dein Lebensende nur noch einen Platz spielen durftest, welcher wäre das denn?
Nur noch einen Platz bis an mein Lebensende. Oh. Naja, jetzt muss ich ja eigentlich sagen, mein eigener Golfclub Lich, das ist mein Heimatplatz und da habe ich aber so eine richtig gute, doch, ich habe da mal eine, doch, ich habe da meine, sogar meine beste Runde, da habe ich mal zwei übergespielt. Also ja, doch, ich würde sagen Lich, da bin ich zu Hause, da weiß ich, was passiert. Da fühle ich mich sicher, aber das wäre schon auch dramatisch, muss ich ehrlich sagen. Also da würde ich schon sagen, warum, wer sagt das? Und wer will mich da eigentlich drauf festlegen? Also das ist, aber ihr wisst, das ist eine akademische Frage.
Das ist eine akademische. Keine akademische Frage hingegen ist, Bier auf dem Golfplatz, ja oder nein?
Klar, wer will? Wer bin ich, dass ich jemandem verbiete, Bier zu trinken? Wenn er und auffällig wird, dann würde ich sagen, weil dass ich das nochmal, oder sie, dass ich es nochmal überlegen, aber prinzipiell kann doch jeder machen, was er will.
Bringst du auf dem Golfplatz?
Bier?
Ja.
Nee, ich bin tatsächlich also jemand, der relativ wenig Alkohol trinkt. Es gibt natürlich mal ein Turnier, so ein Fun-Turnier, wo es zum Programm gehört, dann trinke ich auch mal ein Bier oder mal ein Kräuterlikör aus dem Flachmann. Aber ich würde jetzt nicht zwingend, wenn ich mich ausrüste in meinem Bag, wirst du nie von mir aus irgendein Bier oder Wein oder Alkohol finden.
Das bei mir auch nicht. Kann ich mal.
Nicht. Und es bekommt mir nicht. Ich spiele dann auch deutlich. Also wenn ich dann wirklich, wenn ich den Alkohol merke, dann kann ich auch nicht mehr spielen. Das wird dann wild.
Das haben wir ja letzte Woche diskutiert mit Mr. Owen. Ja. Beer Draw.
The Beer Draw
Hypothesis.
Genau. Kart oder Laufen?
Ehrlicherweise Kart, wenn ich laufe, geht's gegen Ende, wäre ich dann immer unkonzentrierter und dann merke ich, dass ich viel gelaufen bin und dann wird mein Golf schlechter. Also wenn ich gut Golf spielen will, fahre ich. Ich habe aber auch keinen Elektro-Trolley. Das heißt, wenn ich laufe, dann trage ich oder ziehe ich. Ich habe jetzt zuletzt auch häufiger wieder getragen, weil ich das tatsächlich angenehmer finde, irgendwie den Arm hinten oder vorne, Ziehreihe, der Schieberei ist immer irgendwie komisch. Und fand mit einem kleineren Bag, mit so einem Tragebag, finde das auch ganz gut, sich zu disziplinieren, nicht einfach alles ins Bag zu stopfen und zu sagen, naja, ich schieb ja eh, ich muss es nicht tragen. Und habe festgestellt, das Tragen ist tatsächlich angenehmer als das Schieben.
Brauchst du 14 Schläger im Sommer oder bist du auch jemand, der durchaus rausgeht und sagt, ach, ich spiele auch mal mit einem halben Satz?
Halber Satz nicht. Also ich habe schon ganz gern zwei Wedges dabei und auch ein paar Hölzer. Aber ich sag mal, ob ich jetzt ein Eisen 6 dabei habe, das ist jetzt nicht entscheidend. Und vielleicht auch das Eisen 8 kann auch mal da zu Hause bleiben. Also da komme ich schon irgendwie mit 9 und 7 und 5 irgendwie ganz gut durch.
Ja. Musik auf der Range?
Ja, also ich bin prinzipiell jemand, der gerne Musik hört, den das nicht stört. Es kommt immer auch ein bisschen darauf an. Es gibt ja so Party-Ranges, wo es dann richtig usch macht. Das geht mir dann ein bisschen auf den Senkel nach einer Weile, aber gepflegte Rockmusik, die jetzt auch nicht.
Also wenn es Bruce Springsteen ist, ist es leichter zu ertragen, als wenn es House of Pain ist oder so.
Definitiv, ja.
Matchplay oder Zielspiel?
Matchplay.
Aufwärmen, ja oder nein?
Klar, ich muss doch vom Auto zum Clubhaus und mein Bag und so. Also das ist gar keine Frage. Nein, ich bin tatsächlich auch jemand, der sich... Ich muss mich auch ein bisschen dehnen vorher. Also von daher ist das...
Schuhe anziehen dann.
Ja, Schuhe anziehen im Stehen, ja.
Genau. Driver oder Putter?
Driver.
Parkland oder links?
Park.
Was ist ein Gimme?
Was meinst du damit?
Was verbindest du mit einem Gimme?
Achso, was ich damit verbinde. Großzügigkeit und
Gnade.
Ja. Und oder man könnte eine andere Antwort wäre 3 Meter.
Danke. Ungefähr hatte ich mir die Antwort vorgestellt. Sehr, sehr cool.
Du lebst Golf, du vertrittst die Interessen des Spieles, okay? Und auch der Golfer. Gibt es trotzdem irgendetwas, was du an dem ganzen Partout nicht leiden kannst?
Ja, so tödliche Verbissenheit, Fetischisten, die mit dir ins Gebüsch gehen und gucken, ob du nicht auch doch irgendwo noch ein Helmchen knickst, schlechte Laune auf dem Golfplatz, das sind so, das gehört ja alles zusammen, das ist ja, ja so geht. Also wenn ich Golf spiele, dann möchte ich gerne eine gute Zeit haben, möchte mich wohlfühlen und möchte mich auch dann wohlfühlen, wenn ich schlecht spiele, sondern ich möchte einfach eine nette Runde, einen netten Tag haben. Wobei man sagen muss, ich spiele ja nun wirklich schon viele, viele Jahre und wenn ich in der Zeit vielleicht 10, 12 Runden hatte, die irgendwie daneben gegangen sind, dann ist das, glaube ich,
viele gewesen, ne?
Ein Resümee oder ein Ergebnis, das ich sehen lassen kann. Also es ist in der Regel immer so gewesen. Es ist ganz selten, dass ich mal gesagt habe, das war heute nichts.
Wie würdest du den typischen deutschen Golfer beschreiben?
Schwierige Frage natürlich.
Das ist eine gemeine Frage, weil es den nicht gibt. Aber es ist natürlich schon so, vielleicht gibt es wirklich ein Merkmal, das für viele, jetzt ging ins Telefon, ich hoffe, das stört euch nicht. Es gibt ein Merkmal, das wahrscheinlich für Deutschland doch sehr signifikant ist. Das ist die Handicap-Orientiertheit oder das Gewicht des Handicaps, was ich mir tatsächlich mittlerweile gewöhnt habe. Ich gucke nicht mehr aufs Handicap, ist mir wurscht. Das ist ein bisschen gelogen. es ist mir natürlich nicht ganz wurscht, aber ich habe früher natürlich auch, ging es mir darum, ich möchte mein Handicap runterbringen, ich möchte einstellig sein, ich möchte, habe mir Ziele gesetzt und gearbeitet und gemacht. Das tue ich überhaupt nicht mehr. Es ist mir relativ wurscht. Also ich habe auch Turniere, wo ich einfach mit 18 Punkten nach Hause gehe und sage, naja, aber die 18, da lief es gut.
Während der 18 Punkte oder auf der 18. Bahn?
Ich habe 18 Punkte gemacht, aber auf der 18 habe ich 4 Punkte gemacht. Also diese Verbissenheit, das ist vielleicht was, wo es in Deutschland viele gibt, die da eben sehr, sehr aufs Handicap achten. Ich glaube, dass es allen gut tun würde, wenn sie da etwas großzügiger, entspannter wären. Dann würden auch viel mehr Leute Turniere spielen und es wäre alles, oder vieles, alles ist ja immer so ein totales Wort, aber es wäre vieles einfacher und vieles weniger verbissen vielleicht.
Können wir gleich nochmal auf das Handicap zu sprechen kommen, weil es ja dann durchaus eine sehr interessante Sache ist, die in deine Amtszeit ja mit reingefallen ist, diese Einführung. Träumst du von Golf?
Ja. Allerdings weit her jetzt zuletzt.
Möchtest du deinen Traum teilen mit Frank und mir?
Das fürchte ich, werde ich nicht mehr im Detail können. Also ich träume, also was tatsächlich häufiger träume, das ist aber dann, ich weiß nicht, ob es Golf ist, dass ich zu einem Turnier angemeldet bin, auf dem Weg zum Abschlag bin und merke, ich habe mein Bag nicht dabei und muss dann irgendwie wieder zurück mein Bag suchen und schaffe es nicht rechtzeitig zum Abschlag. Das ist tatsächlich ein Traum, den ich ab und zu habe. Der ist furchtbar.
Ja, wir haben bisher eigentlich, wir sammeln, glaube ich, jetzt für ein großes
Book of Bad Dreams.
Für ein großes Geschäftsband.
The Book of Nightmares.
The Book of Golf Nightmares. Ich glaube, das könnte ein echter Bestseller werden. Viele ähneln sich und viele haben aber tatsächlich was mit Vergessen, Versagen, zu eng zu spielen, so zu tun. Also
Also ist bei mir tatsächlich signifikant, den habe ich schon häufiger gehabt. Den habe ich aber auch nicht nur im Golfzusammenhang, dass man irgendwo hin will, einen Termin hat und den nicht schafft, weil man irgendwas noch nicht dabei hat. Oder weil ich habe den Traum auch schon gehabt, dass ich meine Schuhe nicht dabei habe oder irgendwas anderes oder dass ich mich verlaufen habe und den Abschlag einfach nicht finde. Ich habe zwar alles dabei, aber finde mich in irgendeinem Feld wieder und weiß nicht mehr, wo es lang geht und so weiter und so weiter. Also das ist schon immer mal vorgekommen.
Ich bin, Frank, hast du noch was Kurzes? Weil sonst würde ich tatsächlich noch mal kurz auf dieses Handicap noch mal eingehen wollen.
Frank, hast du noch was Kurzes? Das muss ich noch.
Ich würde mir Gedanken machen,
Frank. Ich würde mir ernsthaft dass du meine Gedanken machen. Für mein Interesse an Golfgeschäften.
Das kommt heute Abend. Ich habe noch was Kurzes. golf.de.
Ja.
Du hattest ja vorhin schon erwähnt, das benutze ich auch, wie wenn ihr die Latest European Tour streamt, auf der Seite, finde ich super. Diese Internetseite ist ja die Seite vom Verband, so wie ich das wahrnehme. Wie wichtig ist es euch als Verband, junge, neue Golfer und gerade auch jetzt mit digitalen und sozialen Medien, da abzuholen, wo die unterwegs sind?
Das ist eine komplizierte Frage. Erstmal ist es uns natürlich extrem wichtig. Die Frage ist, wie wir das können und was wir dafür tun und wie groß der Aufwand ist, den wir dafür betreiben können. Natürlich wollen wir gerne so viel wie möglich unsere Zielgruppen immer da bedienen, wo sie zu Hause sind, wo man sie findet, wo sie sich wohlfühlen. Das ist aber schon extrem schwierig, aufwendig. Also wir sind, muss man ehrlicherweise zugeben, mit der golf.de noch nicht da, wo wir sein wollen. Die ist ist vielleicht, wenn wir noch 5 Minuten haben, würde ich da noch mal einen Schritt zurück machen.
Ja, bitte.
Zu dem Moment, wo wir uns entschlossen haben, die Golf.de in Eigenregie zu machen. Die Golf.de ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Sie hat ganz viele Aufgaben. Sie ist auf der einen Seite Verbandswebseite, soll aber natürlich auch eine Community begründen, soll die Menschen über Golf informieren. Sie soll den Clubs die Möglichkeiten geben, sich selbst darzustellen. Wir wollen unseren Spielerinnen und Spielern, die jetzt groß rauskommen, eine Bühne geben. Die sollen sich da wiederfinden. Da gehört die DGL-Webseite dazu. Da gehören auch unsere Social-Media-Auftritte dazu. Wir sind auf TikTok. Wir versuchen schon da zu sein, wo wir die Zielgruppen finden. Aber wir haben halt auch eine Zielgruppe, wir haben sie vorhin beschrieben, also von 0 bis 100 sozusagen, das sind unsere Zielgruppen. Wir müssen gucken, wir müssen Prioritäten setzen, sage ich mal. Das ist ein sauberer Satz, aber das ist so. Wir haben nicht unbegrenzte Ressourcen und wir haben, als wir die Golf.de übernommen haben, haben wir gesagt, wir machen das jetzt selbst. Aus unterschiedlichen Gründen natürlich auch, um Geld zu verdienen, weil wir vorher mit der DGO, der Deutschen Golf Online, die Golf.de vorher gemacht hat, das war eine eigenständige Firma, wir waren mit 10% beteiligt und dementsprechend auch an den Umsätzen, an den Gewinnen auch nur mit 10% beteiligt. Und wir hatten den Eindruck, dass wir mit unseren Assets, die wir haben, mit MyGolf, was ja letztendlich ausschließlich auf DGV, auf Golferdaten beruht, dass wir da eigentlich mehr tun als die 10%, die wir da an Beteiligung hatten. Und wir haben dann intensiv und lange diskutiert, ob wir da zu einer neuen Regelung kommen und ob wir auch die Services, die da stattfanden, auch weiterentwickeln wollen, auch Geschäftsmodelle entwickeln wollen und sind da nicht einig geworden und haben dann irgendwann gesagt, okay, dann müssen wir es jetzt selber machen. Und dieses, da müssen wir es jetzt selber machen, ist im ersten Schritt erstmal, wow, klasse, super, da freuen wir uns drauf, machen wir jetzt. Weil man muss dann immer auch bedenken, dass man dann eben quasi bei Null, weil wir konnten nichts mitnehmen. Wir konnten von der alten Golf.de nichts übernehmen. Das gehörte uns nicht. Das heißt, das stand uns nicht zur Verfügung. Vielleicht von ein paar Artikeln, aber das existiert nicht. Das heißt, wir mussten bei Null anfangen. Und natürlich auch mit einem, dadurch, dass das nicht bei uns stattfand, hatten wir eigentlich auch weder Personal noch das Know-how. Das musste alles bei Null neu entwickelt, neu aufgebaut werden. Mhm. Dazu kam dann das.
Wann war das, Jörg?
Vor 3 Jahren, meine ich, war das. Das war die Zeit, als auch gerade das neue Handicap-System, das World Handicap-System umgesetzt wurde. Wir haben das gesamte Handicapping auch zentralisiert. Das waren zwei riesige Digitalisierungsaufgaben. In der Zeit haben wir dann gesagt, naja gut, dann machen wir jetzt eben auch noch die Golf.de dazu. Und da war es dann irgendwann so, dass das schon drei riesige Aufgaben waren, die da abgelaufen sind, dass das World Handicap System schwieriger war als erwartet. Das hat mit Verzögerung erst so richtig geklappt. Dieses Zentralisierungsthema war mit großem Aufwand verbunden, so dass wir dann eben dieses Riesenprojekt Golf.de, ich sag mal, unter erschwerten Bedingungen angegangen sind und dementsprechend da noch nicht da angekommen sind, wo wir jetzt schon gerne wären. Mhm. Wobei auf der anderen Seite schon auch ein bisschen stolz drauf sind, dass es denn tatsächlich klappt und dass jetzt sukzessive die Kinderkrankheiten, die am Anfang auch Schwierigkeiten bereitet haben, abgebaut werden. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Thema Digitalisierung ist natürlich für jemanden, der da nicht ausgebildet ist, der nicht per se einfach sagt, ich bin Experte. Es ist erstmal ganz schwierig, so zu durchdringen. Also es ist ein bisschen so wie beim Arzt oder beim Automechaniker. Da hast du Experten, die dir was sagen, und du kannst erstmal nur sagen, wenn du mir das sagst, dann wird das schon richtig sein und so stimmen. Und da muss man sich schon erstmal sehr intensiv reinarbeiten, mit beschäftigen, sich die Möglichkeiten vergegenwärtigen. Und deswegen würde ich an der Stelle sagen, wir sind noch nicht so in der Lage, die Zielgruppen abzuholen, die Kinder und Jugendlichen, wie wir das gerne wären. Wir arbeiten dran. Und dieses dran arbeiten richtet sich natürlich auch immer an den zur Verfügung stehenden Mitteln. Wir haben alle, ihr wisst alle, wir haben Fachkräftemangel. Also wenn wir eine Stelle ausschreiben, ist es unglaublich schwierig, tatsächlich relativ zügig jemanden zu finden, der drauf passt. Ihr könnt euch vorstellen, wir können nicht einfach irgendjemanden nehmen, sondern es muss ja immer auch irgendwie einen Golfbezug geben, oder wir müssen den Golfbezug dann wiederherstellen. Also es ist tatsächlich ein kompliziertes Umfeld. Ich versuche es kurz etwas, versuche nicht zu sehr zu schwafeln. Aber das ist wahnsinnig kompliziert. Und es gibt natürlich auch unglaublich viele Anspruchsgruppen, die bestimmte Vorstellungen haben, wie die Dinge zu sein haben. Und die alle immer gleichermaßen zufriedenzustellen, ist auch wahnsinnig schwer. Also das ist ja auch oft so, für die eine Gruppe was tust, verärgerst du die andere. Und da muss man schon sehen, dass man sich da so durchhangelt, dass man möglichst wenigen auf die Füße trifft, möglichst viele zufriedenstellt und eben guckt, wie man das alles mit den doch nicht unendlich zur Verfügung stehenden Ressourcen macht. Von daher muss man da auch immer ein bisschen um Geduld und um Verständnis bitten, aber ich glaube, wir sind mittlerweile auf einem guten Weg.
Gibt es da Austausch mit anderen Verbänden, mit, was weiß ich, mit der USGA oder mit, wie, denn ich meine, wir haben jetzt vor kurzem noch drüber gesprochen, Marc und ich, dass gerade ein Schuppen wie Augusta, ein Schuppen wie Augusta, sorry, Fred, ein Club wie Augusta, der ja für Tradition und alles, die beste Golf-App haben, die es gibt. Ja, die auf YouTube jedes Turnier haben. Ich meine, tauscht ihr euch da mit anderen Verbänden aus, mit der USGA, mit der französischen Federation, mit was weiß ich, mit der RNA?
Also wir tauschen uns mit,
Jetzt Digitalisierung meine ich jetzt.
ja, wir tauschen uns mit allen aus, natürlich zunächst mal auch mit den Deutschsprachigen, der Schweiz und Österreich. Die Österreicher sind da auch relativ weit vorne. Die haben auch einen etwas kürzere Entscheidungswege, können da freier agieren. Wir müssen ja immer alle Stakeholder, alle Anspruchsgruppen, alle die Landesverbände, die Betreiber, wir müssen sie alle versuchen, immer abzuholen, die Manager irgendwie mit einzubeziehen, müssen gucken, wer hat welche Ansprüche, müssen versuchen, das umzusetzen, und auch berechtigt. Das ist ja durchaus legitim, dass jeder seine Ansprüche hat. Wir sind mit Frankreich, mit Schweden, mit den europäischen, mit der EGA permanent im Austausch. Aber auch das hat Grenzen, weil auch das alles braucht ja Menschen, die das irgendwie tun, das dann verarbeiten, daraus irgendwas ableiten. Also da sind wir natürlich auch nicht unbegrenzt ausgestattet. Das kostet alles auch Geld. Also es ist ja nicht so, dass das nicht, dass das umsonst ist. Und es ist so zum Beispiel, wenn man mal vergleicht, welche Digitalisierungsetats andere Länder zur Verfügung haben, dann sind wir da im untersten Viertel. Also es ist so, in der Regel setzen andere Verbände da viel, viel mehr Geld ein. Also ich glaube, Schweden ist da ganz weit vorne. Die haben sehr, sehr viel höhere Digitalisierungsetats. Aber das ist so, wie es ist. Also wir können ja nicht Geld drucken, sondern wir müssen mit dem, was wir haben, klarkommen. Wir haben da klare Richtlinien, wie wir da vorgehen. Jeder kann seine Projekte vorbringen. Dann werden die von unseren Experten bewertet und der Ressourcenaufwand bewertet. Dann gibt es Prioritätensitzungen, wo wir definieren, was wird als erstes, als zweites, als drittes, werden die Reihenfolge der Abarbeitung werden festgelegt. Das geht auch nicht anders, hat aber den Effekt, dass eben nicht alles auf einmal passiert, sondern immer nur nacheinander. Und teilweise dauert es ein bisschen. Aber das ist tatsächlich so. Wir sind im Austausch. Wenn man Frankreich als Beispiel nimmt, die haben eine ganz andere Struktur. Da sind die Golferinnen und Golfer direkt Mitglied im Verband. Die sind über die Golfclubs Mitglied. Gibt es ganz unterschiedliche Strukturen. Aber wir sind, wie gesagt, auch mit den Engländern im Austausch. Wir sind natürlich zu allen Themen, nicht nur zum Thema Digitalisierung, aber auch zum Thema Digitalisierung. Und übernehmen natürlich auch gute Beispiele, gute Dinge. Also wir haben zum Beispiel mit den Engländern über Apps ge gesprochen, auch mit den Schweden, mit den Franzosen, mit den Österreichern. Wie gesagt, die haben, naja, wir werden auch, also eine eigene DGV-App oder passende App ist auch in unserer Prioritätenliste, die ist aber im Moment nicht ganz oben.
Ja. Ja, ich weiß, da gibt es irgendeine Platzreife-App, aber die kostet 4,95.
Die meine ich jetzt nicht. Also, schon, also ich meine, das, was wir haben, die ganzen Services, die wir jetzt auf der golf.de anbieten, die lassen sich natürlich auch in der App darstellen. Also ich versuche es zu erklären. Wir arbeiten an einem Content-Service-System, wo wir Service und Inhalte unten in Containern liegen haben und oben Distributionswege definieren. Sprich, die Golf ist ein Distributionsweg, eine App wäre ein Distributionsweg und so weiter. Und dann würden wir eben unsere Inhalte und unsere Services also Social Media gehört dann auch dazu, auf die unterschiedlichen Distributionswege verteilen, sinnvollerweise automatisch, sodass dann möglichst effektiv gearbeitet werden kann. Sind wir aber noch ein Stück entfernt. Aber das ist der Plan und daran sind wir und es ist im Entstehen und soll dann irgendwann auch genauso funktionieren.
Okay. Marc.
World Handicap System.
Ja. Ich würde jetzt mal sagen, du fragst mich jetzt einfach, findest du das gut oder nicht?
Findest du es gut oder nicht?
Ich find's gut und nicht gut.
Meine Frage zielt in eine ganz bestimmte Richtung. Vorher hast du gesagt, es gibt die und ich sehe das ganz ähnlich, ich weiß, Frank sieht es auch so, es gibt in Deutschland so eine Art Medaillenfetisch um das Handicap herum und dieses neue Handicap-System hat uns da kräftig mal einen Strich durch die Rechnung gezogen. Da sind dann viele Leute aufgewacht und haben festgestellt, dass sie, wie auch ich übrigens, mitnichten eigentlich ein Handicap von 7 habe, sondern viel realistischer eher ein Handicap von 12 spiele. Und das weist jetzt auch mein Ausweis nach. Und da bin ich total beruhigt, weil ich nicht mehr irgendwie peinlich berührt am Abschlag stehe. So. Während in anderen Ländern die meisten Golfer, also zumindest mal im englischsprachigen Raum, die meisten Golfer ihr Handicap nach oben korrigieren werden wollen, weil sie dann irgendwie die Chance haben, prestigious Tournaments zu gewinnen.
Sandbaggers.
Reise ins Ausland. Dieses Sandbagging und Bandit-Tum aus Großbritannien, wird der Deutsche eher sich blamieren auf dem Platz als ein zu hohes Handicap oder ein aus seiner Sicht zu hohes Handicap mit sich rumtragen wollen.
Da hatte ich ja vorhin schon was gesagt, als du mich fragtest, was ich denn ändern würde. Und ich habe gesagt, das ist diese Handicap-Fetisch. Mir war schon klar, wenn ich ins neue Handicap-System komme, weil ich bin so ein Golfer, ich spiele 25 Gurkenrunden und dann spiele ich irgendwie 2 über Par oder so. Das kann keiner erklären, das ist aber so. Und das heißt, ich war im Rahmen des alten Handicap-Systems war ich deutlich besser, als ich wirklich spielen konnte. Und da wir jetzt natürlich von einem Durchschnittswert ausgehen, von einem Index, ist das für mich, ich habe mich auch verschlechtert. Aber wie gesagt, ich habe beschlossen, damit entspannt umzugehen und mich an diesen Tagen zu erfreuen, wo ich wirklich gut spiele und auf die hinzuarbeiten und die anderen vergesse ich ganz schnell. Und das heißt, mein Durchschnittshandicap ist dann eher, orientiert sich eben nicht nur an diesen Top-Runden, die ich spiele, sondern eben an allen anderen. Es ist ein bisschen merkwürdig, wenn ich dann aber irgendwie eine gute Runde spiele und glaube jetzt, also deutlich besser als mein aktuelles Handicap und dann trotzdem hochgestuft werde, weil eine von diesen Superrunden, die ich dann irgendwann gespielt habe, rausfliegt. Das ist immer ein bisschen komisch. Also das passiert ja vielen. Und es ist halt, das Problem ist, dass das neue System nicht mehr so leicht nachvollziehbar ist. Das stört wahrscheinlich viele. Aber ich sag mal, wie es mit jeder Änderung ist, wie es mit jedem Relaunch von der Webseite ist, mit allem, was sich ändert, woran sich Menschen gewöhnt hat, das finden die meisten erstmal doof. Die brauchen eine Zeit, um sich dran zu gewöhnen. Und ich sag mal, in 3 Jahren, wenn wir dieses Thema nicht mehr haben, dann sprechen wir nicht mehr drüber, weil es eben so ist, wie es ist. Jetzt kann man sich die Frage stellen, ist das jetzt, führt das dazu, dass die Menschen weniger Turniere spielen? Führt das dazu, dass sie irgendwie nach der Siegerehrung sauer sind, weil sie eben ihr Handicap noch nicht sofort bekommen? Ja, wie gesagt, ich glaube, es ist etwas, woran man sich gewöhnen muss. Und am Ende ist es, wie es ist. Bei uns wird, glaube ich, wir veröffentlichen jeden Tag die neuen Handicaps. In den USA ist es, glaube ich, einmal die Woche.
Alle 2 Wochen. Aber früher war es alle 2 Wochen.
Genau, also es ist immer noch, da wird nicht darüber diskutiert, ob man nach dem Turnier sofort sein neues Handicap hat. Das ist aber nicht so. Und ich glaube, das ist dann einfach so, dass irgendwann sich die Menschen dran gewöhnen und das dann auch akzeptieren. Und bis es soweit ist, muss man halt auch mal ja, den einen oder anderen Ärger ertragen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, es ist nicht von uns entwickelt worden und es nicht zu machen wäre aus meiner festen Überzeugung auch keine Option. Wir haben ja sogar noch ein Jahr gewartet, bis wir tatsächlich dann in der Lage...
Der Deutsche sich beruhigt hatte.
Ja, ja. Aber wir können uns da ja nicht, wir können ja nicht tun, als ob es das nicht angeht. Und am Ende macht es natürlich schon Sinn, wenn alles vergleichbar ist.
Ist es denn wirklich vergleichbar? Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund. Mir ist eine Zuhörerin, die weiß, dass wir über das Thema kurz sprechen werden heute, machte darauf aufmerksam, dass es in Großbritannien in der Zwischenzeit möglich ist, sein Handicap eigenständig über eine App hochzuladen. Also dass man über Apps in Südafrika wohl auch und wenn ich mich nicht täusche, auch in den Niederlanden einfach seine Runde einfach einträgt und hochlädt, was ja jetzt für dich und für mich und für Frank völlig egal ist. Aber für jugendliche Spieler, die sich für, sagen wir mal, die French Boys Open qualifizieren wollen oder für die Scottish Boys qualifizieren wollen, ein ernsthaftes Problem darstellt.
Also ich bin mir nicht sicher, also bei uns geht das ja so noch nicht und vor allen Dingen, wenn es dann wirklich um Top-Runden und um Sport geht, ob das dann auch so ohne weiteres möglich ist.
Das scheint so zu sein. Also es ist nur das, ja, was mir zugetragen wurde. Und
Am Ende zählt es auf den Platz. Also wenn ich mir irgendeinen Unsinn eintrage, das einfach mit der Realität nichts zu tun hat, dann werde ich keinen Spaß haben. Und wenn ich mir aber irgendwie 54 eintrage und in Wirklichkeit 7 spiele und dann mit 73 Punkten reinkomme, dann ist das genauso gut. Ja, also klar, man kann, du wirst das nie vermeiden können. Wer betrügen will, der schafft das irgendwie. Und aber am Ende, und das ist ja doch wieder das, betrügt man sich immer selbst. Ich weiß nicht, ob ich stolz drauf wäre, wenn ich ein Turnier gewinne, nachdem ich mein Handicap künstlich frisiert habe.
Nein, ich glaube, darum geht es nicht. Ich glaube, es geht eher darum, die Waiting-List zu skippen. Also, dass man halt tatsächlich gewährleisten kann, dass man an einem Turnier wie ein solches Jugendturnier überhaupt teilnehmen kann, weil dort die Handicap-Grenze bei minus 2,5 liegt. Oder ich glaube plus. Nein.
Ja, minus. Also das geht bei uns so noch nicht. Fällt mir jetzt schwer, das für andere Länder zu beurteilen. Ich würde das nicht ermöglichen. Aber ja, es wird nie ein 100% perfektes System geben, weil es immer wieder Möglichkeiten gibt, sich irgendwie anders damit zu beschäftigen. Also von daher, ich glaube, dass wir da jetzt schon ein System haben, mit dem man arbeiten kann, ich glaube schon, dass es ehrlicher ist und dass es gerechter ist als das alte, weil du einfach eben diesen Durchschnittswert hast und nicht mehr mit ein paar einzelnen Top-Ergebnissen da nach oben geschossen oder nach unten geschossen bist in dem Fall. Also ich habe jetzt nicht laut gejubelt, als es endlich soweit war und habe gesagt, yeah, 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 das ist jetzt endlich das der Burner, der Bringer und ab sofort ist Golf wieder Golf. Das ist ja Unsinn. Und ich sehe natürlich auch die Probleme, die in einem neuen System drinstecken. Und ich war auch, ich habe ja da durchaus auch mich schon am Anfang irgendwie mit Regelvideos oder mit World Handicap Videos beschäftigt und gab es so ein Video, wo so ein Kreislauf beschrieben wurde, wo was alles Neues mit
gezeichnet, ne?
Cap und sowas, wo ich dann auch gedacht habe, Leute, also wer das jetzt auf Anhieb versteht, Hut ab, da ist
also eine Art Sendung mit der Maus für Akademiker.
Ja, genau.
Auch so, ja.
Das war eigentlich ein tolles Video und es war alles drin und wer sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, der hat das dann auch verstanden. Aber ich glaube, für den Neuling im World Handicap, aber der muss das dann ja auch gar nicht verstehen. Am Ende sucht man sich ja immer die 4, 5 Fakten raus. Das war ja, ist ja bei den Golfregeln so, das war auch beim alten Handicap so. Man sucht sich die 4, 5 Orientierungsfakten raus, mit denen man dann agiert und dann ist man irgendwie auch gut drauf und das reicht.
Also ich glaube, wie gesagt, ich wollte nur auf diese beiden Themen hinaus. Die einen, die nach unten manipulieren, die anderen, die nach oben manipulieren. Ich glaube, dass das System durchaus gerechter geworden ist. Ich fühle mich einfach wirklich gerechter behandelt, auch wenn ich mich geschmeichelt fühle durch das System. Aber es bildet einfach mein Spiel besser ab. Es ist ein Durchschnittswert. Und
nicht. Ist so. Das ist die Wahrheit.
Frank, hast du noch was, bevor wir unseren Gast...
Was Kurzes?
Ich hab da noch so einen leichtgewichtigen Schaft noch immer rum.
Ach so, ja, das ist ja dein letztes, neuestes Hobby. Ich hatte, also VCG, das machen wir ein andermal. Platzreife, solche Sachen. Nein, ich bin wunschlos glücklich.
Wir sind ja auch erst seit anderthalb Stunden zu Gange und ich kann euch sagen, hier steht neben mir eine leckere Ente süß-sauer.
Hat man jetzt nur noch bereitet oder hat man sie dir bestellt und hingestellt?
Ehrlich gesagt, ich kann gar nicht genau sagen, wer jetzt beim Imbiss war. Es ist tatsächlich wobei, und das vielleicht als abschließend, ich bin ein begeisterter Hobbykoch und koche eigentlich fast jeden Tag. Und das ist für mich die pure Entspannung. Und wenn ich mies Golf gespielt habe, dann stelle ich mich in der Regel in die Küche, fange an, irgendwas klein zu schneiden, sehr klein zu schneiden. Und dann koche ich was und dann geht es mir ganz schnell wieder sehr gut.
Marc, deine Familie sind verantwortlich dafür, dass wir jetzt als Familie angefangen haben zu kochen.
Ja.
Durch dieses Cook This Book-Buch, was fantastisch ist. Ich kaufe Sachen im Supermarkt, die ich gar nicht wusste, dass es sie da gibt.
Das ist irre, oder?
Also Minze. Ja.
Und vor allen Dingen, was du mit Minze alles machen kannst.
Ja. Ich habe nur Pfefferminztee gekauft, in Beuteln, aber nie frische Minze gekauft.
Ja. Und wenn du frische Minze kleinschneidest über deinen Salat, über einen ganz normalen Salat streust, dann wirst du plötzlich merken, was frische Minze alles bewirken kann. Die schmeckt dann gar nicht so sehr raus, aber die macht diesen Salat unglaublich frisch und.
Ich musste fragen, Entschuldigung, haben Sie frische Minze?
Frische Minze gibt es immer.
Ich habe tatsächlich frische Minze.
Schön ist es, wenn du das Zeug mal im Garten angebaut hast. Ja. Du musst es gar nicht anbauen und du kriegst es nie wieder los. Das Zeug ist wie
wächst und wächst.
Das ist fantastisch. Das ist wirklich
also toll.
Und dann ist es trocken und hart und du denkst, das kommt nie wieder und dann drehst du dich um und dann steht das Zeug büschelweise in deinem Garten und du denkst, Mojitos oder was auch immer du mit mischen du machst Lammfleischsoße oder und dann wunderbares Zeug. Wunderbar. Jörg, das war ganz großartig. Ich hoffe, du bist zu Wort gekommen bei uns.
Ja, ein bisschen. Ich bin... Ich hoffe, ich habe nicht zu viel geredet und ich hoffe, es war auch ein bisschen Substanz dabei.
Wir haben die Angewohnheit, unsere Gäste zu fragen, ob sie auch wiederkommen wollten. Du bist jederzeit herzlich wieder eingeladen.
Sehr, sehr gerne. Dann müssen wir mal ein bisschen mehr über Essen reden.
Und dann reden wir einfach über What to Eat After Rounds of 1980-70.
Das ist in der Tat ganz spannend. Also wir haben ja über Golf und Gesundheit, Golf und Ernährung haben wir ja überhaupt noch nicht geredet. Also da haben wir durchaus noch Munition.
Das haben wir. Meine Damen und Herren, ein Gast, der einmal wieder, so wie ich das rausgehört habe, bestätigt hat, dass es wichtiger ist, mit wem man spielt, als wo man spielt. Und das ist mir persönlich auch wichtig. Darum geht es beim Golf. Wenn Sie einen Namen für die Kapelle von Herrn Schlockermann und seine Mediziner haben, schreiben Sie uns doch bitte.
Ich freue mich drauf.
Das wäre doch was. Nächste Woche, ich muss es sagen, nächste Woche, ich freue mich unheimlich auf Mr. Tom Coyne, den wir am Montag zu Gast haben. Wer jetzt noch zuhört, der darf das ruhig wissen. Brauchen wir ja nicht nirgendwo veröffentlichen, aber da freue ich mich richtig drauf. Jörg, vielen herzlichen Dank, schöne Grüße und
danke an euch.
Die Challenge, Horiner Förster, Basche Schlockermann.
Ich bin dabei und Marc, ich freue mich sehr, wenn wir uns dann auch tatsächlich endlich mal wieder live sehen.
Ich werde auf jeden Fall das nächste Mal, wenn ich in Wiesbaden bin, vorbeikommen.
Gib nicht auf, bitte.
Ich werde nicht aufgeben.
Ich bin Frank Förster.
Ich bin Marc Horiner.
Und Sie hörten die Golfschau heute mit Jörg Schlockermann.
To the Linksland.